Ja, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von unserem Podcast «Sonderbar und anderswo». Wir sind bereits schon bei der 24. Episode angelangt. Neben mir sitzt Martina als schulische Heilpädagogin.
Hallo miteinander.
Und mein Name ist Silvia, ich bin von Beruf Kinesiologin. Ja, und wir gehen weiter mit den Themen, so ein bisschen eine Anknüpfung an die letzte Folge. Jetzt geht es darum, dass wir die schulischen Heilpädagogen vorstellen oder den Beruf einer schulischen Heilpädagogin und einer schulischen Heilpädagogin. Und da kann vor allem Martina ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Genau, und ich möchte gerade, bevor wir loslegen, loswerden, dass ich den Namen schulische Heilpädagogin ganz schrecklich finde, weil ich tue ja nicht heilen. Und in Deutschland nennt man das Sonderpädagogin, finde ich noch schlimmer. Also vielleicht habt ihr Zuschauerinnen, Zuschauer eine Idee, wie man das sonst nennen könnte, weil mir ist noch kein besserer Name in sich
gekommen. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen heilen. Ja. Eins ist immer gesagt worden in der Komplementärtherapie, wir sind kein Heiler, wir dürfen nicht heilen, wir dürfen nicht heilen. Und dort ist der Begriff voll enthalten. Ja,
ja, aber wir dürfen ja auch nicht heilen. Aber ja, ich weiss nicht, wie das dort zustande gekommen
ist. Jetzt wollte ich noch fragen, weißt du, woher das kommt? Weißt du auch nicht?
Nein, weiss ich auch nicht.
Gut, wir können ja da vielleicht mal eine Umfrage machen oder so, einen anderen Namen.
Ja. Finde ich gut, machen wir.
Sehr gut. Ja, und ich habe mir auch vorgängig überlegt, was ich von der Martina wissen oder was könnte euch interessieren. Und da ist mir so in den Sinn gekommen, dass ich selber als Kind Kontakt hatte mit einer schulischen Heilpädagogin und ich möchte euch da gerne darüber mehr erzählen. Es war so, ich bin dort, wo ich in der Schule bin, das ist so eine sogenannte Aussenschule. Das heisst, die war außerhalb des Dorfes, weil es halt einfach so das Ganze ein bisschen zerstreut war, die Wohngebiet. Und dort bin ich dann aufgewachsen und wir hatten gerade dort in dem Weiler außerhalb des Dorfes auch eine eigene Schule gehabt. Und wir sind in der ersten Klasse, sage und schreibe, 3 Schüler. Wir waren mehrere Klassen in einem Schulzimmer gewesen. Also 2 bis 3 Klassen in einem Schulzimmer, halt einfach mit wenig Schülern. Und in der 2. Klasse waren wir dann doch 5 oder 6 Schülerinnen und Schüler gewesen. Und weil alle, wirklich ausnahmslos alle, meine Schulgespendli Mühe mit der Grammatik hatten, hat unser Klassenlehrer unsere ganze Klasse zur schulischen Heilpädagogin verordnet. Also wir haben das Fach Deutsch immer bei der schulischen Heilpädagogin gehabt. Und für mich ist es, ja, ich habe das Stage gut kennen. Die Aufgaben, die sie uns gestellt haben, sind für mich eigentlich relativ easy gewesen. Und dann habe ich eigentlich relativ gleich den kennen, irgendwelche Rätsel lesen oder Spiele machen. Und vermutlich hat das auch irgendeinen pädagogischen Hintergrund gehabt. Ich weiss nicht, Martina, ob das eine Absicht ist, was man diesen Kindern zum Spielen gibt.
Meistens. Manchmal hat man zu wenig Zeit zum Vorbereiten.
Okay. Auf jeden Fall habe ich einfach viele Spiele können machen. Oder ich habe meine Schulgespendli unterstützt bei den Aufgaben lösen. Jetzt kommt aber das wichtigste Bild, das ich von einer schulischen Heilpädagogin habe. In unseren Augen sind die schulischen Heilpädagogen reich. Also sie haben viel Geld. Weil unsere schulische Heilpädagogin ist immer mit einem BMW vorgefahren, was in unserem Bergdorf schon eher außergewöhnlich war. Und etwa so jedes zweite, dritte Mal ist sie mit einem anderen BMW gekommen. Das gleiche Modell, einfach eine andere Farbe. Und wir haben sie darauf angesprochen. Dann hat sie dann immer gesagt, ja, das sei in der Garage, in der Reparatur, darum sei das eigentlich das Garage-Auto. Und irgendwann, ja, haben wir dann gefunden, es kann ja nicht sein, dass der BMW immer in die Garage muss. Und dann immer, wenn sie wieder mit einem anderen vorgefahren ist, haben wir so zueinander gesagt, ah, ist der andere wieder in der Garage. Das ist eigentlich so ein Bild, das ich habe von einer schulischen Heilpädagogin. Und ja, Martina, welche Farbe hat dein BMW?
Blau.
Blau? Wie fährst du in der Schule vor?
Also momentan mit dem Bus.
Mit dem Bus? Mit dem ÖV, oder?
Ja. Mhm. Aber ja, es ist lustig, jetzt, wo du das gesagt hast, dass für dich das Bild ist, dass die einfach reich sind. Mich haben schon mehr als ein Kind gefragt, was ich denn eigentlich schaffe. Ob ich einen Job habe.
Das ist aber spannend. Okay. Aber das gibt ein ganz spannendes Bild auf die Schule. Sie haben Geld und arbeiten nicht.
Richtig, also sie gehen freiwillig ein bisschen in die Schule spielen.
Ja, ist cool.
Ja, so cool. Ist doch super.
Spannend, ja. Wir kommen jetzt wirklich dem Ganzen ein bisschen auf den Kern oder auf den Grund, was das wirklich ist. Weil es ist nicht einfach, ein bisschen in die Schule spielen gehen mit dem BMW. Was mich wundernimmt, was ist denn eigentlich der Unterschied von einer schulischen Heilpädagogin zu einem normalen Lehrer, sage ich jetzt mal?
Also es fängt eigentlich schon mal ein bisschen an mit der Ausbildung. Dass du kannst schulische Heilpädagogik studieren, wird vorausgesetzt, dass du schon ein Pädagogikstudium hast. Und was das genau beinhaltet, kann man in unserer Folge mit der Alina hören.
Genau.
Und also das ist ein Bachelorabschluss, den jetzt Alina gemacht hat, wo man kann, im Kindergarten oder in der Primarschule unterrichten. Und für die Heilpädagogik hat man nachher einen Masterstudiengang gemacht. Und der Unterschied ist eigentlich, dass man als Klassenlehrperson oder Fachlehrperson einfach so für den Unterricht zuständig ist, fachlich, dass der vorbereitet ist, dass der am Lehrplan entspricht und dass der so ein bisschen für den grössten Teil der Kinder passt, sage ich einmal. Und die Heilpädagogik, und ich tue jetzt in diesem Podcast einfach von Heilpädagoginnen reden, weil es hat fast nur Frauen, die diesen Job machen, einfachheitshalber, dass ich nicht immer beides nennen muss. Ich nehme an, das ist okay, oder Silvia?
Für mich ist das voll gut, ja.
Sehr gut. Genau, und wir haben unterschiedliche Aufgaben. Und ganz grundsätzlich gesagt, hat uns eine Lehrperson an der HFH, das ist die Schule, wo ich den Master gemacht habe, gesagt, dass wir als Heilpädagoginnen eigentlich die Richter der Kinder sind.
Das ist mega schön.
Ja, ich also, habe ein schönes Bild gefunden.
Ihr setzt euch für die Rechte der Kinder.
Ja, cool. Genau. Und wir sind wie eine Stimme eigentlich für die Kinder und schauen, cool, dass sie das überkommen, was sie brauchen. Und im Alltag beinhaltet das, dass man tut für Kinder, die besondere Bildungsbedürfnisse haben, das heisst, die dem Stoff entweder nicht ganz mega folgen oder wo richtig Hochbegabung geben und wo schon vieles kennt, dass man für die tut Inhalt zusammenstellen, dass sie können auf ihrem Stand, wo sie sind, lernen. Ein besonderes Bildungsbedürfnis können auch sie bei der sozialen und emotionalen Entwicklung. Da haben wir auch schon viel darüber geredet, dass man auch in diesem Bereich für gewisse Kinder tut, einen Lerninhalt zusammenstellen und mit ihnen Sachen trainieren. Dann geht es darum, dass man für die Kinder, die jetzt schulisch gesehen individuelle Förderung brauchen, tut Lern- und Förderpläne zusammenstellen. Also, dass man sich wirklich überlegt, was brauchen die, an welchen Themen schafft man. Und jetzt vielleicht, dass man sich das vorstellen kann, in einer Schule hat es Lehrmittel, die man muss brauchen muss. Das tut der Kanton vorschreiben. Und das ist dann wie für die Klasse. Und wenn man jetzt Kind hat, die dort nicht nachher mögen, dann gibt es eigentlich keine Lernmittel, die man nehmen kann. Das heisst, es ist die Aufgabe der Heilpädagogin, dass man zuerst einmal schaut, auf welchem Stand sind sie, also zum Beispiel bei der Mathe, mal so einen Überblick macht, was kennt sie, was kennt sie nicht, und dann aufgrund von dem Stand tut selber die Lernmaterialien zusammenstellen. Es gehört auch dazu, was sich ein bisschen abgrenzen zu der Klassenlehrperson, ist so Koordination und Zusammenarbeit mit Fachpersonen. Also das heisst, mit Stellen, die die Abklärungen machen, man tut auch viel mit der Schulleitung über gewisse Sachen reden und diskutieren. Ich sehe auch mich in der Verantwortung als Heilpädagogin mit den Eltern viel im Kontakt zu sein. Und dann ist man dort einfach wie so die fadenführende Person, die all die Fäden in der Hand hat und schaut, dass alle zu ihren Informationen kommen, die sie brauchen. Ein weiterer Teil von unserer Aufgabe ist euch die Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen und euch Eltern bei gewissen Themen. Also zum Beispiel, wenn man ein Kind in der Klasse hat, das eine Lese-Schreibschwäche hat, also LRS, dass man dort die Lehrpersonen unterstützen und aufklären und beraten, was das heisst und was das bedeutet für den Unterricht und natürlich auch mit den Eltern.
Sehr spannend und sehr vielfältig.
Ja? Es ist extrem vielfältig, ja.
Gerade wenn du eben so die verschiedenen Aufgabengebiete anschaust. Was mich also ein bisschen wundernimmt, wie sieht so die Zusammenarbeit mit der Schule aus oder in der Schule? Also hast du wie eine eigene Klasse? Oder so, wie ich jetzt gehört habe, schaffst du individuell mit jedem Kind einzeln? Eben ich in meinem Fall, du in der Schule, hätte die schulische Helferin gerade die ganze Klasse bekommen. Mhm. Aber andererseits eben, werden die Kinder auch in der Ruhe genommen. Wie ist das grundsätzlich?
Also es gibt wie keine Regelung. Und ich erzähle jetzt hier vom Kanton Obwalden. Es ist kantonal sehr unterschiedlich. Also das ist, wie es Bildungssystem in der Schweiz, wo wirklich jeder Kanton dort ganz grosse Unterschiede hat. Und im Kanton Obwalden, wenn man in der Regelschule arbeitet, dann hat man keine eigene Klasse. Dann ist man zugeteilt zu unterschiedlichen Klassen. Und jede Klasse hat so einen Grundstock, sage ich jetzt mal, an 5 Lektionen. Es kann ein bisschen variieren, aber so grundsätzlich an 5 Lektionen, wo die schulische Heilpädagogin im Unterricht drin ist. Und wie ich diese Lektionen brauche oder was ich mit denen mache, liegt eigentlich im Ermessen der Heilpädagogin. Natürlich in Absprache mit der Klassenlehrperson. Aber das kann sein, dass zum Beispiel ich einzelne Kinder rausnehme, wenn es Sinn macht, dass man mit ihnen vielleicht gewisse Themen nur aufholen muss oder speziell trainieren, dass man vielleicht manchmal eine Gruppe rausnimmt. Es kann auch sein, dass man die halbe Klasse rausnimmt. Was euch schon öfters vorkommt, ist, dass man wie einen Rollentausch macht und dass man sagt, die Heilpädagogin tut mit der ganzen Klasse etwas arbeiten und die Klassenlehrperson tut beobachten oder tut mit einzelnen Kindern etwas anschauen oder besprechen. Und was ich aber eigentlich am meisten gemacht habe oder fast immer die beste Lösung gefunden habe, ist, wenn man integrativ arbeitet. Das heisst, es sind beide Lehrpersonen im Klassenzimmer und man tut am gleichen Lerngegenstand arbeiten. Und die Aufgabe der Heilpädagogin ist, dass man schaut, dass man zum gleichen Thema wie Klasse schafft, Material parat stellt für die schwächeren oder die stärkeren Schüler und dass alle am gleichen Thema arbeiten können, aber auf unterschiedlichem Niveau.
Mhm. Und du sprichst jetzt gerade an, eben für die schwächeren, aber auch für die stärkeren Schüler. Und wir haben das auch vorgängig diskutiert wegen dem Begriff schulische Heilpädagogin oder wie ist es andere?
Sonderpädagogin. Ja.
Es hat für mich persönlich jetzt so etwas Abwertendes. Und wir haben das auch diskutiert und du hast jetzt selber gesagt, es gibt auch stärkere Schüler. Also zu einer schulischen Heilpädagogin sind nicht nur die, die schwach sind, sondern vielleicht auch hochbegabte Kinder,
ja,
oder?
Definitiv, ja. Und, oder eben vielleicht, die auch psychisch belastet sind, wo man euch schauen kann. Also es ist wirklich die Aufgabe, es gibt wie nicht eine klare Definition, aber ich verstehe wirklich die Aufgabe, ich bin für die Kinder herum, die Unterstützung brauchen, egal in welchem Bereich. Und dass man dort schauen kann. Und man hat halt dort wie noch ein bisschen mehr Zeit als jetzt Klassenlehrperson. An und für sich, dass man dort, weil klar, die Klassenlehrperson ist zuständig für manchmal 3-24 Kinder und dann nimmst du nicht immer alles wahr, wie es dort geht. Mhm. Und ich habe euch ganz oft, wenn ich frisch in eine Klasse reingekommen bin, habe ich einfach einmal eine Woche beobachtet. Bin ich einfach drinnen gehockt und habe beobachtet.
Ja, und dann siehst du so ein bisschen anhand vom Verhalten der Kinder, hey, das oder das braucht
Unterstützung. In der Ausbildung lernst du natürlich, auf was du ein bisschen schauen musst. Es gibt auch unterschiedliche Beobachtungsbogen. Vom Verhalten merkst du schon sehr viel. Und es ist jetzt auch noch interessant, was du es vorhin noch mal erwähnt hast, mit den Hochbegabten. Das ist ganz oft, dass das nicht Kinder sind, die ganz gute Leistungen zeigen im Unterricht. Das ist oft, dass das Kinder sind, die vielleicht auch eher ein bisschen auffällig sind, weil es dann vielleicht langweilig ist oder auch so eher perfektionistisch veranlagt sind und dann nicht Fehler machen und eher die einfachen Sachen nehmen. Also es ist manchmal gar nicht so einfach, auf den richtigen Weg zu kommen. Man muss wie ein bisschen eine Detektivin sein.
Das ist auch spannend, ja. Gell? Und hast du da ein Beispiel, weißt, wenn du sagst, du gehst jetzt eine Woche in eine Klasse und tust die Kinder beobachten. So irgendein Beispiel, wo du einmal sagst, auf das schaust oder das Verhalten zeigt dir das und das. Oder ist das ein Berufsgeheimnis?
Also das ist ja kein Berufsgeheimnis. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, man merkt sehr schnell ein paar Pappenheimer. Und da meine ich jetzt nicht nur Buben, das sind oft auch Mädchen. Und die fallen natürlich einfach auf. Du merkst schnell, wer kann sich nicht so konzentrieren kann. Und wenn mir zum Beispiel das auffällt, dann probiere ich auf das eine Kind wirklich zu schauen und herauszufinden, wann geht die Konzentration und wann geht es nicht. Und oft findet man dann schon etwas aus, oder? Vielleicht ist es langweilig, vielleicht ist es gerade nach der Pause, vielleicht ist es immer im Kreis, oder dass man dort wie probiert, herauszufinden, was ist es oder was ist es nicht. Ich tue manchmal auch beobachten, wenn sie selbstständig arbeiten wollen, wie lange geht es, bis sie arbeiten dürfen. Haben sie verstanden, was der Auftrag ist? Oder haben sie Strategien, dass sie schnell beim Nachbar schauen? Was macht der? Ja, einfach so durch so Sachen merkt man relativ schnell, sieht man dann viele Sachen.
Mhm, das bringt es gut auf den Punkt, wenn du sagst, du bist so ein bisschen der Detektiv, ja, in der Klasse.
Ja. Ja, und ja. Wenn man irgendwo eine Fährte hat, dann geht man dieser Fährte nachher und schaut, was es ist. Und das ist mir wirklich auch immer sehr wichtig in meinem Job, dass wenn mir etwas auffällt, dass ich relativ schnell ins Gespräch mit dem Kind gehe.
Mhm.
Und mit dem Kind über diese Sachen reden und probiere herauszufinden, wie sieht das Kind oder wie erlebt das Kind. Weil ich kann mich auch nicht in das Kind von außen hineinfühlen. Ich weiss nicht, was das Kind denkt oder sieht oder fühlt oder spürt.
Und vielleicht hat sie dann eine Erklärung dafür, dass du auch kannst verstehen. Dann weißt du, alles ist dem seine Strategie. Und,
genau. Ja. Und manchmal nicht, aber manchmal hilft es euch nur schon, wenn man dem Kind sagt, hey, gell, das war jetzt mega streng für dich. Das merkst du manchmal richtig, wenn gerade so mit Kindern, die jetzt vielleicht, sage ich jetzt einst, Mühe haben in der Mathe. Und dann geben sie sich Mühe und wollen das ja. Und dann kommen schon rote Bäckchen über und dann sich anstrengen und machen. Und das geht einfach nicht. Und wenn du denen nur schon zeigst, hey, ich sehe, du hast dich angestrengt, dann die sich manchmal richtig
Der Druck geht weg. Ja. Sie werden ernst genommen oder wahrgenommen, gell?
Also das ist wirklich so das Ernstnehmen von den Kindern in ihren Themen.
Sie fühlen sich verstanden.
Ja, das ist etwas, was ich den Kindern ganz fest probiere, das Gefühl zu geben und auch den Eltern.
Mhm.
Also das ist auch wirklich ein Thema, das ich als grossen Auftrag sehe, auch von der schulischen Heilpädagogin, und wo ich auch finde, wo man Klassenlehrpersonen stark entlasten kann, wenn man sich auch einen Teil an dieser Arbeit annimmt. Und jetzt vielleicht gerade mit Kindern, die vielleicht eher auffallend sind im Verhalten, negativ auffallend in der Schule, dann ist mein Credo, dort will ich mit den Eltern in Kontakt sein. Und dann leite ich eins in der Woche an. Und dann sage ich einfach nur positive Sachen am Anfang. Dass man dort die Beziehung treten mit den Eltern. Weil in der Schule erlebt man ja einfach einen Teil des Kindes. Und ich meine, die Experten der Kinder sind die Eltern, das sind nicht wir.
Ganz klar, ja.
Aber ja, das ist eben nicht immer allen so klar.
Aber grundsätzlich ja, kann man das so ein Gefühl haben. Und darum ist wichtig, wie du sagst, eine gute Beziehung dort aufzubauen, dass du dort wirklich einen guten Draht hast. Ja.
Und da habe ich wirklich, meine Erfahrung ist wirklich, wenn man dort in die Beziehung investiert und regelmässigen Austausch geht und ehrlich Rückmeldung gibt und euch positive Sachen Rückmeldung gibt, dass nachher, wenn die Beziehung steht, die Eltern viel mehr bereit sind, euch von sich aus etwas zu bringen. Oder man kann viel offener über Themen reden und kommt viel weiter. Als wenn man einfach immer irgendwie in ein Büchlein schreibt, nein, hat nicht zugehört oder Franz hat wieder reingeredet. Also, und ich meine, das gibt es immer noch. Das ist Alltag in vielen Orten, wo einfach immer regelmässig die Eltern heimbekommen. Der hat das wieder nicht gemacht, sie ist dort wieder aufgesteigert. Und was willst du mit diesen Sachen?
Und ich glaube, es ist auch für die Eltern frustrierend, weil sie wie sehen, dass es funktioniert nicht. Und sie können wahrscheinlich, oder wissen nicht, was sie machen können. Und das ist ja gut, wenn du als Fachperson sie mit ins Boot holst und ihnen sagst, schau, das und das wäre noch wünschenswert. Oder vielleicht noch mit Aufgaben, die sie daheim machen können, dass die wie auch etwas machen können. Sie werden da beruhigt. Ich habe das Gefühl, dann funktioniert es schon besser, als das passiv und eben vor allem immer, was das Kind schlecht macht. Ja. Das ist ja frustrierend. Ah, für die Kinder und die Eltern. Also
und für die Lehrperson auch, schlussendlich. Für die
Lehrperson auch, ja.
Ja, das ist wirklich so.
Was ich jetzt so ein bisschen gehört habe, eben, du wirst vor allem ins Boot geholt, wenn die Lehrpersonen auf dich zukommen, oder wie ist das?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Und das finde ich auch, ist wirklich der schwierige Teil von der Arbeit als schulische Heilpädagogin, weil man geht in die verschiedenen Klassen rein, wo man die Lektionen hat. Und man ist dann eigentlich wie auf Besuch sozusagen von der Klassenlehrperson. Und die Klassenlehrperson ist die ganze Woche mit diesen Kindern. Und dann gibt es gewisse Klassenlehrpersonen, die sehr offen sind und wo man Sachen reinbringen kann und wo man euch sagen kann, hey, ich habe eine Idee, darf ich ein paar Einstiege machen oder komm, wir probieren mal das aus. Und dann gibt es andere Klassenlehrpersonen, die ganz klar sagen, ich will nicht, dass du im Schulzimmer drin bist.
Okay, aber eigentlich ist es ja vom System her so vorgesehen. Und ich nehme es an, als Lehrer lernst du das ein, wie jetzt Alina oder
Hochschule. Ja, grundsätzlich ja.
Dass das eine Zusammenarbeit ist, ja.
Ja, man lernt das eigentlich, aber es ist halt die Umsetzung in der Praxis. Ist.
Okay.
Und ich glaube, es geht manchmal auch darum, dass man vielleicht nicht will Sachen abgeben will, dass man nicht sich nicht zu fest auf die Finger schauen will, wenn vielleicht nicht immer alles so rund läuft. das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch, also eine Schulwoche kann sehr anstrengend sein. Und gerade wenn man vielleicht ein paar schwierige Kinder hat, ist das auch emotional, wird man da extrem gebraucht. Und wenn man dann denkt, oh, jetzt muss ich mit dieser Heilpädagogin auch noch besprechen, jetzt muss ich das wieder reden und jetzt will die auch noch etwas von mir, dass es wie einfach auch zu viel kann sein kann. Und ich glaube, auch dort ist es die Aufgabe von der Heilpädagogin, einfach ganz vorsichtig probieren, die Beziehung aufzubauen.
Und das Wohlwollende unterstützen, dass eben ja. du gerade dort kannst Entlastung ja. reinbringen
kannst. Genau, ja. ja. Und so, aber wenn du jetzt wie sagst, es ist dann wie so ein bisschen auf Gemeinsamkeit, oder? Die Lehrpersonen können sagen, wo sie Schwierigkeiten sehen, was sie sich für Sorgen machen, wo sie sehen, wo die Kinder nicht nachkommen. Und so im Idealfall tut man dann miteinander bei diesen Besprechungen, die man hat, schauen, wie will man das angehen, was ist die Aufgabe von der Heilpädagogin, was ist die Aufgabe von der Lehrperson, und dass man das miteinander so tut, eine Lösung finden, wie es für beide und vor allem auch für die Kinder am besten funktioniert. Die
Kinderanfrage stimmt, ja. ja. Und gibt es auch den Kontakt direkt mit den Eltern? Weißt du, dass die Eltern auf dich zukommen, hey, mein Kind hat das und das Problem, oder ist das wirklich weniger der Fall?
Das ist sehr unterschiedlich. Wie ich es erlebe, ist, also was vielleicht noch dazu kommt, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, wenn Kinder in der Klasse innen sind, die einen integrativen Sonderschulstatus haben. Das kann auf verschiedenen Bereichen sein. Also es kann sein, wenn Kinder eine körperliche Beeinträchtigung haben, wie zum Beispiel, wenn sie beim ganz schlecht sehen und dort Unterstützung brauchen, oder beim Hören, oder eine körperliche Beeinträchtigung, eine geistige Beeinträchtigung oder auch vom Verhalten. Dann gibt es einen Sonderschulstatus, wo die Kinder mehr Unterstützung zu gut haben. Und das wird euch von einer Heilpädagogin übernommen. Und dann bist du mehr Lektionen im Klassenzimmer. Und ich merke, wenn du, zum Beispiel letztes Jahr bin ich in einer Klasse 10 Lektionen drin gewesen. Und wenn du so mehr präsent bist und dich die Eltern immer wieder sehen und immer wieder rum bist, dann kommen sie schon euch von sich aus, schreiben mal ein Mail oder leiten mal an. Und mir ist es auch wichtig, dass ich immer bei der Elternabend dabei bin und dass ich auch proaktiv manchmal auf die Eltern zugehe. Wenn ich merke, da ist vielleicht irgendwie etwas, wenn ich spüre, es könnte sein, dass da etwas dahinter ist oder Fragen herum sind, dass ich einmal ein Mail mache. Aber wenn jetzt einfach nur so die 5 Lektionen, die man zu Obwalden hat, in der Klasse ist, ist es eher selten, dass die Eltern von sich aus die auf die Heilpädagogin ja. zukommen.
Spannend, ja. Mhm. Und wir kehren ja überall an in den Fachkräftemangel. Was hast du das Gefühl, könnten es mehr schulische Heilpädagoginnen brauchen?
Ja, es ist eine spannende Frage.
Ich hätte nur gedacht, weil wenn man so erzählt, dass die Lektionen sind vom Kanton her definiert,
ja.
vermutlich ist das wie gegeben, dann kannst du nicht ändern, oder?
Nein, das kann ich nicht ja. ändern. Und eben, es ist ein Mangel herum, an ausgebildeten Leuten. Und ich glaube, es ist momentan, weil ein Mangel herum ist, ist es so ein bisschen ein Hype, mit, dass man CAS oder Kurzbleichen machen kann und so. Und das bin ich persönlich nicht so ein Fan davon. Ich habe mein Studium extrem wertvoll gefunden und ich habe vor allem auch den Austausch mit den anderen Menschen dort extrem wertvoll gefunden. Und dass man das über 3 Jahre immer wieder mit diesen Menschen sich trifft und sich austauscht und weiterlernt. Und das habe ich so wertvoll gefunden. Und man merkt einfach, dass man merkt einen Unterschied, ob man den Master abgeschlossen hat, die ganze Ausbildung, oder ob man nur eine Kurzbleichung gemacht hat, sage ich jetzt einmal. Und ich habe das Gefühl, von richtig ausgebildeten Heilpädagogen ist schon ein Mangel herum. Aber ich glaube jetzt für mein Verständnis nicht, dass es in den Schulen mehr Stunden braucht.
Okay.
Also zum Beispiel im Kanton Luzern zum Beispiel weiss ich, dass dort, glaube ich, nur 2 Lektionen sind pro Klasse. Ist eigentlich der Kanton Obwalden sehr gut vertreten mit diesen 5 Lektionen. Und man kennt das ja alle, ein bisschen das Phänomen, egal wo das es ist, je mehr das man hat, desto mehr tut man euch auf die Schiene abladen, die vielleicht nicht die ursprüngliche Aufgabe gewesen wäre von einer Heilpädagogik. Also ich merke, dass viele Kinder zu mir geschickt werden oder von den Lehrpersonen Sachen thematisiert werden, wo in meinem Verständnis eigentlich Aufgaben von den Lehrpersonen sind. Aber weil ich dann halt so viele Lektionen herum bin, wird das zum Thema.
Und sonst, wenn du weniger hast, gehst du wie so ein bisschen haushälterischer mit denen um.
Ja.
Du musst wirklich überlegen, braucht es jetzt das oder braucht es das nicht.
Ja, ja,
das
richtig.
Das verstehe ich. Ja. Ja, von mir aus sind alle Fragen geklärt, die ich wollte wissen. Hast du noch etwas zu ergänzen, Martina?
Ja, mir ist es einfach vielleicht noch wichtig, zu sagen, man hört immer in den Medien oder man hat das Gefühl, alle Kinder werden abgeklärt. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung einen Artikel gelesen, wo gestanden ist, im Kanton Zürich wird jedes zweite Kind abgeklärt oder jedes dritte Kind abgeklärt. Und ich bin dann so ein bisschen nachgelesen, warum das könnte sein. Weil ich glaube schon, dass, also, als ich in die Schule gegangen bin, ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Heilpädagogin hatten. Vielleicht ist im Kanton Uri das ein bisschen später gekommen, als es nicht war, ich weiß es nicht.
Wir haben es gehabt, ja.
Ja, ja, also wirklich, ich kann mich wirklich nicht erinnern, aber vielleicht habe ich es einfach nicht wahrgenommen. Mhm. Und es ist, sind sicher nicht so viele Kinder abgeklärt worden. Und was also in der Nachforschung bei mir herausgekommen ist, ist, dass einfach die Erwartungen an Kinder steigen und dass das zu mehr Abklärungen führt, aber auch, dass es einen grösseren gesellschaftlichen und schulischen Druck und Anforderungen gibt. Was sicher euer Punkt ist, man ist einfach sensibilisiert auf gewisse Themen, man weiss viel mehr und dann tut man euch mehr beobachten, wie ich euch, mehr schauen. Man tut gezielter den Fokus auf etwas legen, wo vielleicht vor ein paar Jahren nicht so war. Und was auch noch ein Punkt ist, dass die psychische Belastung bei den Kindern stetig zunimmt. Finde ich auch noch interessant. Ja, ich habe meine Masterarbeit übrigens über das Thema Depressionen bei Kindern geschrieben.
Oh, wow.
Also das wäre vielleicht auch mal ein Thema, das ja, man noch eintauchen könnte. Mhm. Und also, es gibt eine Veränderung von der Wahrnehmung und von der Aufmerksamkeit gegenüber Lern- und Entwicklungsprofil.
Mhm.
Also dass man immer mehr das Gefühl hat, was Kinder müssen kennen und was sie nicht müssen kennen. Und was ich einfach so subjektiv wahrnehme, also es ist wirklich mein Empfinden, dass für die Art, wie man Kinder heutzutage erzieht, dass man ihnen viel Freiheiten lässt und Kinder dürfen entscheiden, finde ich grundsätzlich sehr gut. Aber es hat auch ein bisschen zur Folge, dass Kinder weniger sich gewöhnt sind, etwas zu machen, wo die Lehrerin sagt, nicht was sie sagen, dass sie sind sehr lustgesteuert, haben Mühe, etwas zu machen, wo sie keine Lust haben. Sind sich oft nicht gewöhnt, sich über eine längere Zeit zu konzentrieren, sind sich nicht gewöhnt, in einem Kreis zu sitzen mit anderen Kindern. Und dass so die exekutiven Funktionen, die wir auch schon darüber geredet haben, bei vielen Kindern nicht so gut ausgebildet sind. Und das fängt dann schon im Kindergarten an und zieht sich dann wirklich durch. Und unser Schulsystem hat sich halt in dem Sinn nicht gross verändert, hat immer noch die gleichen Anforderungen an Kinder.
Mhm.
Und das beißt sich ein bisschen.
Die Entwicklung kannst du ja nicht parallel machen. Also, das ist mal das eine und dann mal das andere. Oder?
Ja.
Bis das Schulsystem angepasst ist, ist schon wieder lange eine andere Erziehungsform, sagt jetzt ein Trend oder man macht es anders.
Ja.
Oder? Und wir haben das ja auch schon gehabt, gell? So ein bisschen eben die Anforderungen an die Kinder, die wachsen. Ist es wirklich so oder werden sie weicher oder weniger belastbar? Und was wir natürlich auch schon gehabt haben, ist einfach das Anschauen. Vor 20 Jahren ist einfach gar nicht angeschaut worden oder weniger.
Ja.
Das haben wir bei der Folge zum ADHS ja auch schon gehabt. Oder gibt es wirklich mehr Kinder, die ADHS haben? Ich glaube, es statistisch gesehen
nicht. Genau, man erkennt es einfach schneller.
Man erkennt es schneller oder man schaut an. Und ich glaube, das muss man halt einfach auch berücksichtigen, dass es nicht mehr Problemkinder gibt.
Nein. Und was ich aber wirklich euch finde, oder was ich da wirklich, oder wie meine Vorgehensweise ist, sage ich jetzt mal, als ich angefangen habe als Heilpädagogin, habe ich euch Kind schneller angemeldet, zum Abklären, weil ich das Gefühl hatte, hey, da hat man ein Resultat, da sieht man, wie das wirklich ist, und auch wenn vielleicht nicht rauskommt, dass es jetzt irgendwie lernschwach ist, dann weiss man zumindest das Resultat, und das lohnt sich doch. Und mittlerweile, mit der Erfahrung, mit dem Alter,
genau.
Nein, meine Haltung heutzutage ist, wenn der Leidensdruck von einem Kind herum ist, lohnt es sich. wenn der Leidensdruck nur von einer Lehrperson rum ist oder nur von den Eltern, dann lohnt es sich nicht. Mhm. Und ich probiere wirklich, wenn ich merke, es geht einem Kind nicht gut, dann probiere ich zuerst mit einem Kind ins Gespräch zu kommen und zu schauen, woran liegt das, an was können wir das ändern, wie können wir die Anpassungen machen, was braucht es da, mit der Lehrperson schauen. Und wenn der immer noch, wenn wir ein paar Sachen können verändern und der Leidensdruck ist immer noch da, dann finde ich unbedingt eine Abklärung. Dann lohnt sich das und das soll auch nicht stigmatisierend sein. Manchmal hilft das wirklich, wenn man besser verstehen kann, warum dass man so funktioniert, wie man funktioniert. Und dann soll man das unbedingt machen. Aber man muss sich auch bewusst sein, einfach rein eine Abklärung ändert gar nichts.
Nein, es ist einfach auf Papier, ja. Oder? Aber schlussendlich muss es immer nur das Umfeld machen, die Familie machen, die Lehrperson machen. Gell? Ja,
genau. Ja. Und das sind sich eben viele auch nicht bewusst. Ja. Und ich finde, man muss, bevor man sich zu der Abklärung anmeldet, muss man sich fragen, was heisst das, was wünsche ich mir von dieser Abklärung nachher?
Ja, und warum brauchst du mit dem, oder was machst du noch mit dem Resultat?
Ja.
Das ist auch der Punkt, wo oft die Eltern dann zu mir kommen, oder grundsätzliche Komplementärtherapie, weil das Kind irgendwo in der Schule nicht nachher mag oder einen Knurz hat. Und da kannst du wirklich sehr viel Linderung drin bringen, eben mal mit dem Kind Strategien entwickeln. Und ich tue oft wirklich den Eltern sagen, hey, bespreche ich das mit der Lehrperson, vielleicht nur schon eine andere Sitzordnung, wo mein Kind kann Linderung bringen oder dies, das und jenes. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn die Eltern doch auf die Lehrperson zugehen, hey, schau, ich habe das Gefühl, wir können das und das noch optimieren, habe ich das Gefühl, sind doch die Lehrer offen dafür. Also.
Finde ich auch, und ich würde wirklich die Eltern euch animieren, dass wenn man bei der Lehrperson nicht weiterkommt, dass man sich an die Heilpädagoginnen wendet. Es ist wirklich, es passiert wirklich noch nicht so viel. Ich habe auch das Gefühl, viele wissen noch nicht, gar nicht so genau, was machen die überhaupt die Heilpädagoginnen da. Schaffen sie überhaupt da? Da sind sie noch ein bisschen...
Genau, da kommen sie auf die Schulreise
mit. Ja.
Ja.
Nein, aber das sind wirklich die Fachpersonen für solche Sachen. Und da soll man sich unbedingt und ungeniert melden.
Super.
Und ich habe wirklich auch schon, und das macht mich manchmal richtig verrückt, weil ich habe nämlich wirklich auch schon, bin ich an Abklärungsergebnissen dabei gewesen und dann sagt einfach eine Psychologin vom Kinder- und Jugendpsychologischen Dienst, ihr Kind hat ADHS. Haben Sie noch Fragen?
Und wow.
That's it.
So mit dem Hammer auf den Grind,
ja,
oder?
Mit dem Hammer auf dem Grind. Und ich meine, das geht ja darum, dass man lernt, was das heisst und wie man mit dem umgeht und wie man das ändern kann und wie man die Lebenswelt anpassen kann. Aber wenn man nur einfach den Namen von einer Diagnose überkommt, die ändert sich sehr.
Nicht.
Wirklich nicht. Nein. Und ist niemandem geholfen.
Oder es geht eher in das hinein, ja, weißt, ich habe halt ADHS, ich habe das und das nicht. Oder dabei wäre sie einfach auch eine Chance, mit dem kennenlernen, umzugehen. Ja.
Genau. Darum wäre ich wirklich, wäre mein Tipp für diese Folge, gebt nicht locker, fragt nach und fragt so lange nach, bis ihr wirklich all die Informationen habt, die ihr braucht. Mhm. Und wenn ihr Unterstützung braucht, dürft ihr euch auch bei mir melden.
Sehr schön. Danke vielmals für das Angebot.
Ja. Ja. Danke auch vielmals für diese spannenden Fragen und für den persönlichen Einblick in deine Erfahrungen mit einer Heilpädagogin.
Also ich habe jetzt ganz ein anderes Bild von einer schulischen Heilpädagogin. Das hat sich jetzt total revidiert nach 30 Jahre. 25, 30 Jahre.
Ja, das ist
hat sich vermutlich auch geändert.
Genau. Ja, genau. Aber das ist wirklich natürlich so, das Berufsbild ist eigentlich noch relativ jung oder entwickelt sich immer weiter. Und dass da nicht alle mitkommen oder dass man nicht genau versteht, um was es geht, ist auch klar.
Ja, voll. Aber es ist gut entwickelt sich.
Ja.
Super. Hey, ja, von mir aus war es das.
Von mir aus euch.
Also, sehr gut.
Danke vielmals fürs Zuhören und es wird uns sehr freuen, wenn ihr uns euch auf unserer Homepage kommt besuchen oder auf Instagram oder wenn ihr bei Spotify oder sonst irgendwo hört, dass ihr uns liket, Sterne dann, wie sagt man dem?
Bewerten.
Das hilft uns einfach, dass der Podcast noch ein bisschen an mehr Leute vorgeschlagen wird und unsere Hörerschaft kann ein bisschen wachsen.
Sehr gut. Also herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.